wirklich. Das heißt ja nicht, dass wir mit allem, was Spaß macht, aufhören sollen. Aber man erlebt diesen Spaß noch ganz anders. Man spielt anders Fußball. Wenn er jetzt vielleicht die nächsten Tage wiederkommen sollte, wieder spielen könnte, was ich bezweifle, aber er wird es anders machen, viel, viel bewusster. Ich weiß noch, wie jemand einen Herzinfarkt hat aus meinem Freundeskreis und ich habe ihn in einem Krankenhaus besucht und er sagte, so, jetzt habe ich von Gott eine Verlängerung meines Lebens bekommen, meine ganzen gesamten Prioritäten verändern sich von heute auf morgen. Ist dann wirklich umzusetzen noch eine andere Sache, aber in dem Augenblick weiß man ganz genau, ich habe eine neue Verlängerung bekommen. Und das ist ein Geschenk Gottes und ich muss jeden Tag jetzt wieder neu, anders, viel, viel zielorientierter, viel fokussierter leben. Das ist eine Aufgabe, die Gott mir damit gegeben hat. Was will er mit dem Rest meines Lebens? Und ein anderer Freund von mir, der das Gleiche erlebt hat vor gar nicht langer Zeit, der wusste, ich habe hier offensichtlich noch einen Auftrag. Was ist mein Auftrag? Das ist wie so ein Schuss vom Bug. So, jetzt habe ich eine Hausaufgabe, darüber nachzudenken. Das mit den Zielen ist eine ganz, ganz wichtige Sache, nicht nur für einen persönlich, auch für Gemeinde, für jedes Unternehmen. Man weiß, ohne Ziele läuft es ganz anders, wenn man ohne Ziele lebt. Ich habe ein ganz tolles Zitat, das wir sehr wahrscheinlich kennen, aber sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und ich möchte hinzufügen, auch die Frauen betrifft das genauso. Ich habe gemerkt, wenn man Menschen ein Bild vormalt, wo es hingehen soll, braucht man nicht mehr ganz so viel über die ganzen Dinge dazwischen zu reden. Man ist begeistert und geht los. Und diese Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer, dass wenn wir ein Beispiel in der Bibel haben wollen, bei dem der das geschafft hat, ist das Nehemia, über den wir gerade die letzten Wochen mit dem wir uns beschäftigen. Und deswegen hier die Mauer wieder. Das war nämlich das Ziel. Vielleicht ein bisschen zu einem Hintergrund für diejenigen, die in dieser Fortsetzungsgeschichte noch nicht dabei waren. 444 vor Christus wird Nehemia der Mundschenk des damaligen persischen Königs, der ein Weltreich, eines der größten Weltreiche der Geschichte, befehligte, wird auf Gottes Geheiß und dann auch sogar mit Vollmachten dieses Königs, weil Gott alles vorbereitet, nach Jerusalem zurückgesandt, wo sein Volk ehemals vor 140 Jahren deportiert wurde und teilweise wieder zurückgekommen ist und dort im Schutt lebt quasi. Er wird dahin geschickt von Gott und vom König und aus eigenem Antrieb, um die Mauer wieder aufzubauen. Quasi das Symbol, so Gott macht wieder weiter mit uns. Und er, ihm ist es gelungen, sich selbst und andere, die dort seit Jahrzehnten leben und total frustriert sind, ziellos dahin leben, ohne Vision leben, ohne mit dieser Sehnsucht leben. Ihm ist es gelungen, diese Truppe zu aktivieren. So. Sie zu motivieren und auch motiviert zu halten. Und ich habe mal gedacht, ich halte inne, nachdem wir drei Predigten zu den ersten drei Kapiteln schon hatten, so ein bisschen zusammenfassend und auch so Überblick im ganzen Buch zu sehen. Wie ist ihm das gelungen? Was hat ihm geholfen, für sich selbst das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und andere zu begeistern, sich diesem Ziel unterzuordnen oder mitzumachen? Und was wir hier bei Nehemia lernen, hilft uns auch in unserem ganz persönlichen Leben, gerade als Menschen, die vielleicht mit Gott unterwegs sind. In kleinen und großen Herausforderungen unseres Lebens auch fokussiert zu sein. Und im Grunde genommen ist es das, was Gott sich für unser Leben wünscht. Dass wir nicht ziellos durchs Leben laufen, sondern dass wir fokussiert sind. Es gibt so viele Aufforderungen in der Bibel, zum Beispiel den Augenblick, den Kairos, das ist ein ganz besonderes Wort im Griechischen, die einmalige Chance nicht zu verpassen, sondern sie zu ergreifen. Das Leben in Augenblicken auch wahrzunehmen, die Gott mir schenkt und ich nutzen kann. Also fokussiert zu bleiben und uns das, was Gott uns vielleicht gezeigt hat, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Die Ziele, die er mit uns erreichen möchte, auch gemeinsam mit ihm zu erleben. Im Grunde genommen kann man das, was Nehemia in dieser spannenden Geschichte meint, macht, mit dieser benediktinischen Regel, diesem bekannten Motto Ora et Labore, bete und arbeite, gleichsetzen. Das hatte ich letztes Mal schon gesagt. Aber eigentlich soll dieser Satz sogar schon aus dem Spätmittelalter stammen und vollständig lauten Ora et Labora, Deus adescine mora. Bete und arbeite, Gott ist da. Oder bete und arbeite, Gott hilft ohne Verzug. So könnte man das auch übersetzen. Und damit werden, hatte ich letztes Mal schon gesagt, zwei menschliche Aspekte angesprochen und das andere dazu ergänzend Gottes Beitrag bei jeder Sache. Menschliche Seite, Gottes Seite. Und das wird bei Nehemia sehr, sehr deutlich und das möchte ich im Überblick mal aufzeigen. Nehemia erstens war ein Beter, dieses Ora. Ja, dieses kommt bei ihm ganz klar deutlich. Wir finden im Buch Nehemia, hatte ich auch schon beim letzten Mal gesagt, 9 Gebete. 9 Gebete. Und die meisten von denen, fast in jedem Kapitel kommt eins vor, sind Stoßgebete. Also mittendrin in der Arbeit oder mitten in der Aktivität betet er. Aber dieses Beten, und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dieses erste Gebet, das er im ersten Kapitel spricht, als er von dieser Nachricht, diese Nachricht hört, dass Jerusalem immer noch zerstört ist. Ich möchte das mal, diese Betroffenheit, die hier kommt, mal nochmal vor Augen führen. Da betet er, nachdem er diese Nachricht hört, eine Not wahrnimmt, total betroffen und spricht Gott an. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund und bewahrst deine Gnade denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet deines Knechtes. Ich bete jetzt Tag und Nacht vor dir für die Söhne Israels, deine Diener. Ich lege ein Bekenntnis ab wegen der Sünden der Söhne Israels. Wir haben gegen dich gesündigt, auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Aber denk an dein Wort und so weiter. Und wir merken hier eine totale Betroffenheit über der Not, über die Situation. Es wird hier so deutlich, Moment. Als ich hörte, setzte ich mich nieder und weinte, heißt es hier. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. John White, der hat ein Buch zu Nehemia geschrieben und er schreibt dort, es scheint uns selbstverständlich, für eine Sache zu beten, von der wir selbst betroffen sind. Dinge, die einem selbst nichts angehen, werden auch weniger ins Gebet aufgenommen. Unruhe ergreift uns immer dann, wenn der Heilige Geist die Augen für Dinge öffnet, die wir vorher noch nicht wahrgenommen haben. Zu solchen Realitäten gehören zum Beispiel die Not anderer Menschen oder die Existenz finsterer Mächte. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem dunklen Zimmer. Es wird plötzlich Licht gemacht und Sie sehen eine blutüberströmte Leiche. Bisschen krasses Bild, ne? Stellen Sie sich ein anderes Zimmer vor, das für ein Fest hergerichtet ist. In beiden Fällen werden Sie mit Gefühlen reagieren. Gefühllosigkeit bedeutet, so schreibt er weiter, dass man für die Realität blind geworden ist. Gefühllosigkeit kann bedeuten, dass wir für Gottes Sache gleichgültig geworden sind. Dann sind wir lau geworden. Und das verabscheut Gott. Ich hatte das letzte Woche schon gesagt, dieses im Gebet zu Tränen gerührt zu sein. Wann haben wir das letzte Mal erlebt? Berührt uns nochmal, noch immer Gottes Anliegen oder Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen. Wann waren wir das letzte Mal so richtig emotional in unserem Gebet? Vielleicht vor Freude, vor Betroffenheit, vor Trauer, vor Zorn, vor Ärger. Was alles reingehört, wenn wir uns die Psalmen angucken, die Gebete von David oder von anderen Männern und Frauen, da ist ganz viel Emotion drin. Und das ist hier bei Nehemia der Fall. Er ist total betroffen und so wirkt das Gebet auch. Was mir auch aufgefallen ist bei diesem Gebet, die Grundlage für sein Gebet ist Gottes Charakter. Er bezieht sich im Gebet auf Gottes Charakter. Herr Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund und bewahrst deine Gnade denen, die dich lieben und deine Gebote halten. In den ersten vier Versen dieses Buches. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir im Gebet Dinge ansprechen vor Gott, können wir das tun, indem wir uns auf seinen Charakter, sein Wesen berufen. Herr, wir wissen, wer du bist. Du bist ein treuer Gott. Du kannst dieses Problem lösen. Es ist anders als zu sagen, Gott löst dieses Problem. Ich schaffe damit eine Grundlage, warum ich so beten kann. Du bist ein liebevoller Gott. Gott, deswegen greifst du in diese Situation ein. Gott, weil du so und so bist, deswegen tu bitte das. Gottes Wesen ist die Grundlage, warum wir voll Zuversicht, voll Mut mit ihm reden können. Weil er so ist. Er hat sich offenbart. Das ist schon einzigartig in allen Weltreligionen, wie Gott sich offenbart hat. Immer wieder sich quasi geoutet. So bin ich. Deswegen könnt ihr darauf euch berufen. Und das macht ihr hier. Du groß und furchtgebietender Gott. Und du bist derjenige, der den Bund hält. Auf dich ist Verlass. Du bewahrst deine Gnade denen. Du bist gnädig. Und so weiter. Und deswegen komme ich zu dir. Was hier im Gebet auch kommt, er bekennt Sünde. Und das finde ich sehr, sehr stark. Immer wieder kommt dieses Ich, wir, meine Familie, mein Knecht, wir haben gesündigt, wir waren ungehorsam. Er identifiziert sich, obwohl er mit diesen Sachen gar nichts zu tun hatte. Immerhin ist er 140 Jahre später. Er identifiziert sich mit der Schuld seines Volkes. Und darum geht es auch im Gebet, diese Betroffenheit zu zeigen. Ja, ich bin ein Teil der ganzen, diesen ganzen Mists, der hier passiert. Wenn wir in die Welt schauen, wir sind ein Teil davon, wir können es gar nicht davon trennen. Stellen wir uns darunter, das macht uns demütig vor Gott. Und dann geht in die gleiche Grundlage wie Gottes Charakter, er stützt sich auf Gottes Versprechen. Auch ganz stark. Denk an das Wort, das du zu deinem Diener Mose aufgetragen hast, damals irgendwann vor 1000 Jahren. Das hast du damals gesagt. Herr, erinnerst du dich noch? Weil du, Herr, das gesagt hast, deshalb. Und es macht einen, genauso sich auf Gottes Wesen zu berufen, es macht einen mutiger im Gebet, zu wissen, wo hat Gott was versprochen in seinem Wort. Deswegen ist es unerlässlich für Christen, sich damit möglichst immer besser auszukennen. So diese Versprechen, die Gott gemacht hat, sich darauf berufen zu können. Das macht einen Unterschied beim Beten. Macht uns mutiger, wenn wir uns auf Verheißungen, Versprechungen Gottes in der Bibel an seine Kinder, an sein Volk berufen. Es ist ein Unterschied zu sagen, ja, Gott, ich will das und das haben, als zu sagen, Gott, du hast versprochen, deine Kinder zu versorgen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Du hast es gesagt. Noch was zum Gebet. Er ist sehr konkret in seinen Bitten. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Einfach so, man spricht ja manchmal von den sogenannten Aldi-Gebete. Aldi-Gebete. Herr, segne all diejenigen irgendwo. Nein, aber wenn ich ganz konkret sage, Gott, steh du dieser Dame bei oder dieser Nachbarin oder diesem Kollegen, und zwar so und so wünsche ich mir das, dann erlebt man Gottes Gebetserhörungen, Antworten auf Gott viel, viel konkreter. Bei Nehemia lerne ich, ständig den Draht zu Gott zu suchen und auf Gott zu hören und sehr konkret zu sagen. Und das ist so, so wichtig, so zu beten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von Nehemias Zielorientierung. Er bringt Dinge vor Gott im Gebet. Und das, wenn ich den Draht zu Gott suche, macht mich das unabhängig von Meinungen von anderen Menschen oder von meinen Stimmungen. Viel unabhängiger. Ich bin an Gott angebunden. Es macht mich unabhängiger von Lob und Anerkennung von draußen, obwohl Lob und Anerkennung wichtig sind. Es macht mich aber unabhängiger von Tadel und Kritik von Mitmenschen oder durch Situationen, die kommen, durch Krisen. Das fand ich so, ich habe das, glaube ich, mal erzählt, Wilhelm Busch, der war ja Evangelist in Essen, ist inzwischen, er lebt er ja nicht mehr, hat ganz oft unter Jugendlichen Jugendgottesdienste gestaltet. Und er hat einmal von der Presse ein vernichtendes Urteil bekommen nach einer Veranstaltung, und heute wäre das viral gegangen und die Medien hätten einen zerrissen. Der hat alle Jugendlichen bei einem Gebet aufgefordert, sich hinzuknien beim Gebet. Sich hinzuknien, also nicht wie sitzen zu bleiben, gemütlich oder sich hinzuflänzen, sondern hinzuknien. Und dann ist er total kritisiert worden, und dann meinte er etwas, was hinter diesen Worten von, wo man Nehemia sehr gut sehen kann. Wissen Sie, sagte er, Menschen, die vor Gott knien, können vor anderen Menschen aufrecht stehen. Menschen, die vor Gott knien, können vor anderen aufrecht stehen. Und das ist genau diese Haltung, die Nehemia hier wiedergibt. Er hat es gelernt im Gebet, vor Gott zu knien, sich zu beugen, und dann steht er vor Menschen aufrecht. Vor dem König, vor dem größten, vor der mächtigsten Person der damaligen Welt. Vor den Leuten in Jerusalem. Vor den Mächtigen, die dort das Sagen haben. Kann er aufrecht stehen, weil er vorher gelernt hat, vor Gott zu knien. Das ist der erste Schritt. Und der zweite kommt dann, wir sehen hier seine Professionalität. Man kann sagen, er handelt hier weise, oder was ich eben in der benediktinischen Formel da gesagt habe, tu was. Ja, kann man das übertragen. Gott ist da. Tu was. Und wir können das hier sehen, diese Professionalität, die er dann, dieses Handeln. Er beschafft Informationen. Wir lesen das in den ersten Versen. Er beschafft alle Informationen, die er braucht, um dem König zu sagen, was er braucht. Oder sogar, als er dann in Jerusalem ankommt, er schafft sich erstmal alle Informationen. Also ein ganz, ganz professioneller Weg, kann man sagen. Oder er setzt ein Ziel fest. Ja, das wollen wir. Wir wollen die Mauer aufbauen. Oder er plant den ganzen Weg weise. Er sagt ganz klar schon zum König, wenn du, König, es für gut findest und wenn du deinem Knecht vertraust, so sende mich nach Juda, damit ich die Stadt wieder aufbaue. Und dann sagt er, welche Briefe er mitschicken soll, welches Bauholz er braucht und so weiter. Ganz klar, ein Schritt nach dem anderen. Weise Planung. Er sammelt vor der Aktion, ja, kann man auch sagen, er motiviert die Mitarbeiter, finde ich eine ganz, ganz starke Rede, die er dort hält, richtige Motivationsrede. Ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Gehen wir doch daran und bauen die Mauern Jerusalems wieder auf. Er schafft diese Sehnsucht nach dem weiten Meer, nach einer schönen Stadt, kann man das übertragen. Und dann berichtet er ihnen, wie die Hand meines Gottes so gütig über mir gewesen ist, zeigt, er schafft ein ganz schönes Bild, und deswegen motiviert er die Leute. Er organisiert, wo war das hier? Er organisiert und delegiert, das hatten wir letzte Woche in dem Kapitel gesehen, jetzt teilt alle in einen Abschnitt an der Mauer ein und lässt sie dort arbeiten, wo sie sowieso wohnen, wo sie motiviert sind. Also wir merken ganz viele Aspekte, wo das ist nichts Geistliches, was er hier macht, sondern ganz klare, weise Schritte, die er geht. Und dieses Zusammensein, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, das ist es, das ist das Entscheidende hier. Er betet und immer wieder auch in dem ganzen Prozess, und er handelt. Er handelt so, dass es zusammengehört. Und das Ergebnis ist, nach 52 Tagen am 25. des Monats Elul, ist ganz klar terminiert, war die Mauer vollendet. Nach 52 Tagen, das sind keine 2 Monate, war die gesamte Mauer, die seit Jahrhunderten dort kaputt war, wieder aufgebaut. Und dass das wahr ist und historisch klar, wird ganz klar an diesen ganz klaren Terminierungen hier. Als alle unsere Feinde es hörten, fürchteten sich alle Völker rings um uns her. Ihr Hochmut verging ihnen und sie mussten einsehen, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Fragt man sich gleich, hä? Hat Gott da gearbeitet und wir haben da nur die ganze Zeit gesessen? Nee, dieses Zusammenspiel von Gott arbeitet und wir arbeiten, kommt hier sehr, sehr gut zum Tragen. Und ich habe das hier mal ein bisschen aufgelistet. Er begegnet ja ganz, ganz vielen Herausforderungen, immer wieder eine Reaktion. Zerstörte Mauer, verbrannte Tore, Trauer und Gebet. Wenn wir das gucken, falsche Anklagen der Arbeiter, er vertraut, dass Gott ihnen Erfolg schenken wird. Wenn wir das jetzt durchgehen, ich habe das mal einfach so aufgelistet, ganz viele Herausforderungen, denen er in dieser Baugeschichte erlebt und er antwortet einmal mit eigener Aktion und das Gebet. Das habe ich immer wieder kursiv geschrieben, wie oft das vorkommt. Und das geht dann weiter, Verleumdungen, Verschwörungen. Immer wieder kommt auch Gebet vor und gleichzeitig Handeln Gottes. Ich könnte hier den ganzen Morgen erzählen, was er da alles macht. Und das ist für mich sehr, sehr beeindruckend, dieses Miteinander von menschlichem Handeln, weisem Handeln, zielorientierten Handeln und Abhängigkeit von Gott. Und dann kann er am Ende dieser großen Herausforderung sagen, Gott hat das gemacht. Und Gott kriegt die Ehre da. Und das ist für mich so eine starke Geschichte in diesem Zusammenarbeiten. Und klicke ich nochmal durch hier. Zum vierten Punkt werde ich beim nächsten Mal weitermachen. Und zwar, das hatte ich schon letztens angekündigt, seine Kraftquelle ist die Freude am Herrn. Und zwar wird nach dieser ganzen Geschichte gefeiert. Als alles fertig ist und jeder alles gegeben hat, kriegt Gott die Ehre. Und das ist noch für mich ein eigenes Kapitel, das, was bei uns oft auch zu kurz kommt, gerade bei uns Deutschen. Wir können gut zupacken, aber feiern, das gelingt uns manchmal nur, wenn wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben, als Fußballmannschaft. Dieses Feiern miteinander und Gott ehren, was bei Israel richtig ausgeprägt war. Man kann sagen, es gibt kein Volk auf der Welt, das so viel feiert. Und zwar sind das alles Feste, die Gott angeordnet hat. Offensichtlich scheint Gott interessiert zu sein, dass wir feiern, dass wir Party machen. Und Kapitel 8 ist so ein Kapitel im Nehemia-Buch, auf das wir uns nächstes Mal nochmal abschließend konzentrieren wollen, wo wirklich gefeiert wird. Und wo aufgezeigt wird, das ist meine Stärke. Gott ist meine Stärke. Und die Frage, wenn wir uns das so angucken bei Nehemia, wir tendieren ja immer wieder in die eine oder die andere Richtung zu fallen. Entweder zu passiv zu warten in unserem Leben und nur zu beten, in Anführungsstrichen, oder loszulaufen, ohne zu beten. Und jeder von uns fällt in ein anderes Extrem. Wir brauchen diese Ausgewogenheit, die wir bei Nehemia sehen. Gerade wenn wir begeistert sind von etwas, von einem Ziel, von einer Vision für unser Leben oder auch für die Gemeinde, beides im Blick zu haben. Und nicht von ungefähr gibt es deswegen die Allianz Gebetswoche weltweit, die jedes Jahr uns neu den Blick darauf richtet, auch Zeiten zu haben, wo wir Gott unsere Anliegen sagen und dann loszugehen und das auch nicht zu vernachlässigen. Und die Frage ist, wo willst du lernen, mehr auf Gott zu vertrauen, also sowohl zu beten als auch zu arbeiten? In welchem Bereich brauchst du das gerade selbst am meisten? Und ich möchte, bevor wir jetzt ein Lied nochmal singen, lass uns das Ziel vor Augen bleiben, auch genau dafür beten.